Du sagst oft, dass die weiche Masse zwischen deinen Ohren nicht mehr so gut funktioniert, ob all der Schläge. Ich würde es eher anders darstellen. Trotz all der Schläge scheint die weiche Masse zwischen deinen Ohren immer noch erstaunlich gut zu funktionieren. Also irgendwas hast du richtig gemacht. Es folgt eine Konversation mit Lukas Pezenka, seines Zeichens Mixed Martial Arts Athlet und Coach. Mixed Martial Arts oder MMA ist eine Sportart, in der man sich aus den Kampftechniken vieler verschiedener Martial Arts, also Kampfkünste, bedient, mit dem Ziel, wie Lukas es ausdrückt, seinem Gegner so effizient und effektiv wie möglich entweder bewusstlos zu bringen oder unter Androhung von körperlichen Schäden zum Aufgeben zu zwingen. Gleichzeitig ist wie bei jeder Kampfkunst allerdings immer auch ein gewisses Maß an Spiritualität, Meditation und geistigen Einflüssen dabei. Ich habe Lukas im Rahmen unseres Masterstudiums Training und Sport an der FH Wiener Neustadt kennengelernt. Lukas hat seinen Ausbildungs-Background auf der TU Wien, wo er sich den Diplom-Ingenieur-Titel im Visual Computing abgeholt hat. Gleichzeitig hat Lukas gefühlt ein Dutzend anderer Ausbildungen von österreichischen und internationalen Anbietern von Sport- und Ernährungsausbildungen inne. Seine größten sportlichen Erfolge sind neben dem Staatsmeistertitel im MMA 2019 mit Sicherheit der World Champion Titel im Open Taekwondo 2007 sowie diverse Stockerl-Platzierungen in Kampfsportturnieren. In diesem ersten Teil beginnen wir unsere Diskussion über unsere Meinung zu dem Stand der Wissenschaft. Welchen Einfluss oder welche Rolle hat neben der harten Wissenschaft auch Spiritualität, Bauchgefühl in dem ganzen Prozess Sport und Ernährung. Dann reden wir ein wenig über Lukas selber und seinen MMA-Background und was MMA eigentlich ist. Und er gibt uns einen kleinen Einblick in seine Meinung zu all den verschiedenen Ausbildungen, die er selber gemacht hat und Tipps für euch da draußen, wie man damit umgeht, wenn jemand sehr viele Ausbildungen von diversen Anbietern hat und was da die Licht- und Schattenseiten sind. Und wir wünschen euch viel Spaß bei diesem ersten Teil unserer Unterhaltung. Esoterik, ja. Gut angesprochen. Aber du hast es eh schon perfekt angesprochen einmal. Esoterik ist halt heutzutage einfach aus dem Kontext gerissen. Als du mir das so erklärt hast oder für mich so für dich aufgedröselt hast, hat mir das selber die Augen geöffnet, weil ich selber innerlich so bin, oder früher, Esoterik ist generell einfach ein Bullshit, braucht kein Schwein. Und dann irgendwann, Moment, da ist vielleicht doch was dahinter. Aber heutzutage gibt's einfach Leute, kriegt man trotzdem Bauchweh. Und du hast es so richtig schön hergeleitet mit, naja, es hat tolle Wurzeln, aber die Leute checken's einfach nicht. Sie nehmen dann das Krauterwelsch daher und schwabulieren irgendwas. Aber es ist komplett aus dem kulturellen Kontext gerissen, oder? So ähnlich sagst du es ja.
So ähnlich, ja, wobei mich das jetzt positiver gegenüber der Esoterik positioniert, als ich tatsächlich stehe.
Ah, okay. Du bist noch negativer gegenüber der Esoterik.
Ja, ich hab...
Sie hat doch irgendwo einen Raum, oder?
Natürlich hat sie einen Raum. Und ich glaube, da sind wir auch genau dabei, dass viele Dinge nebeneinander existieren können und dürfen.
Ja.
Man muss sich nur im Klaren darüber sein, welchen Raum gebe ich dem Ganzen und wann gebe ich dem Ganzen einen Raum. Und akzeptiere ich andere Dinge daneben oder richte ich meine ganze Weltbild nach einem Modell aus, das nicht evidenzbasiert ist, das einen sozio-religiösen Ursprung in einer anderen Zeit, in einer anderen Kultur hat, in einer anderen Denkweise.
Ja. Wo es dann wirklich Relevanz haben kann, wo Leute eine gewisse Art von Weisheit, Weltbild hatten, die mit ihrer Art zu leben, in ihrem Umfeld, in ihrem Kontext absolut Sinn ergeben hat und wo sie sich auch für ihr Tag für Tag Leben was davon ableiten haben können, was ihnen Vorteile gebracht hat. Es war quasi irgendwie evidence-based für diese Kulturen in diesem Kontext. Und heutzutage fehlt uns halt größtenteils der Kontext. So ähnlich hat sich das für mich damals angehört, als
wir darüber gesprochen haben. Ja, es war evidence-based, ist jetzt auch die Frage. Beobachtungen trifft es besser. Beobachtungen und Modelle.
Ja.
Und wir haben darüber gesprochen. In der Antike hat es große Seefahrervölker gegeben. Offenbar waren die Wikinger schon in Amerika und wir haben internationalen Handel betrieben. Und die Menschen waren der Meinung, dass die Erde flach ist. Mhm. Und hatten also ein völlig falsches Verständnis für die Wirklichkeit. Wobei es heute natürlich auch wieder Menschen gibt, die glauben, dass die Erde flach ist. Um zurückzukommen zu Joe Rogan.
Moment, Joe Rogan glaubt, nein, komm.
Nein, aber...
So weit geht's nicht.
Nein, aber er hat schon viele Leute in seiner Show, wie zum Beispiel Eddie Bravo, der jetzt sehr stark in der Flat-Earther-Bewegung ist. Und wie er das erste Mal dort war, hat er noch gelacht darüber. Aber egal. Tatsache ist, die Leute hatten ein völlig falsches Bild von der tatsächlichen Natur der Dinge. Ja. Und haben aber auf Grundlage ihres falschen Modells trotzdem das machen können, ja, was sie machen wollten, nämlich fremde Länder bereisen, ja, per Schiff. Mhm. Ähnlich verhält es sich mit manchen Gesundheits- oder Energielehren, bei denen es dann darum geht, dass wir verschlammen oder ähnliche Dinge.
Ja, Schlacken bauen sich in unserem Körper auf, wir müssen die Toxine rausbringen oder whatever.
Ja, das einerseits, aber andererseits auch tatsächlich, ich beobachte etwas bei dir.
Ja.
Und schließe daraus zum Beispiel, dass du zu viel Wasser hast und zu wenig Erde, weil fünf Elemente Lehre.
Ja, ja.
Und darauf baue ich dann eine gewisse, nennen wir es Intervention. Mhm. Und das kann schon sein, dass diese Intervention, Medizin ist ja nichts, was am Reißbrett entstanden ist, sondern im Wesentlichen, die Leute haben ausprobiert, haben gesehen, okay, das funktioniert.
Ja. Und evidence-based.
Ja, genau.
Beobachtung und Schlussfolgerung aus dem, was man beobachtet. Ableitung von Mustern.
Ja, also das evidenzbasierte Modell, soweit ich mich erinnern kann, ist einerseits die eigene klinische Erfahrung, andererseits die wissenschaftliche oder mechanistische Grundlage und andererseits zumindest in der Medizin, soweit ich mich erinnere, und ich könnte falsch gewickelt sein, auch die gemeinsame Wertevorstellung. Aber da bin ich mir nicht mehr sicher, das könnten wir nachsehen. Beobachtung allein ist zu wenig. Mhm. Beobachtung allein ist zu wenig. Es ist schon, wäre es nur die Beobachtung, wären wir genau wieder bei den Kräuterfrauen des Mittelalters.
Ja.
Okay, ich sehe, diese Pflanze hilft gegen Zustand X. Das ist okay.
Ja.
Das ist in Ordnung. Das ist ausprobieren. Trial and error. Super, funktioniert. Daraus dann ein Modell abzuleiten und eine Geschichte zu erzählen, liegt wahrscheinlich in der menschlichen Natur, ist aber gefährlich, wenn wir anfangen, aus diesem Modell heraus Dinge zu extrapolieren. Mhm. Und noch gefährlicher wird es, wenn wir bei der flachen Erde sind und bei einem geozentrischen Weltbild, wenn diese Modelle unseren Glauben und unser Weltbild so stark dominieren, dass wir andere Modelle nicht mehr zulassen wollen. Wir haben gesprochen über Kopernikus und Galileo Galilei.
Ja.
Und ein bisschen so ist es, um den Bogen zu schließen, zu spannen, mit manchen, besonders heutzutage, und wir sehen es jetzt in der Situation, mit manchen Esoterikern, die jetzt alles ablehnen, was westliche Medizin ist, weil sie einfach kein anderes Modell neben sich zulassen wollen. Und da wird das Ganze wirklich kritisch.
Ja, was auch extrem paradox ist, by the way. Die Frage ist, warum manche Leute dann so sehr westliche Medizin ablehnen, obwohl sie so geil funktioniert. Obwohl uns gewisse Denkweisen, klassische Wissenschaft, westliche Medizin so viel Macht, so viel Beeinflussbarkeit der Natur gegeben hat und so viel mehr Lebenserwartung und Gesundheit etc. Wobei man auch ehrlich sagen muss, wahrscheinlich der größte Lebensretter ist einfach mehr bessere Sanitätsmaßnahmen und nicht unbedingt mehr und bessere Medizin. Natürlich hat die auch Leben gerettet. Aber warum sind dann die Leute so, no, wir wollen unsere alternative Denkweise? Nicht als Ergänzung, sondern als Ersatz. Nicht, hey, ja, ich kann auch ein bisschen esoterisch denken und an das, was alte Völker gedacht haben, sondern ich denke nur noch an das und der Rest ist böse.
Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Wenn man mit den Leuten spricht, viele Leute haben gewisse Ressentiments gegen die Pharmaindustrie.
Ja.
Teilweise bestimmt zu Recht. Mhm. Es ist sicher viel Schindluder betrieben worden. Mhm. Und ich denke, dass ein grundlegendes Missverständnis für Wissenschaft zu dem Ganzen dazukommt.
Ein Missverständnis
für Wissenschaft? Ja, ein falsches Verständnis für das Konzept von Wissenschaft.
Ja.
Auch etwas, was man jetzt in heutigen Zeiten sieht. Wissenschaft ist kein starres, abgeschlossenes Ding.
Ja.
Wissenschaft behauptet auch nicht, alle Antworten zu haben und die Wahrheit zu kennen.
Ja.
Das heißt, manche Lehrmeinungen sind waren und sind falsch. Mhm. Das wissen wir jetzt nicht. Das werden wir aber feststellen. Klassisches Beispiel Semmelweis, der der Meinung war, die Ärzte sollten sich doch bitte vor dem Entbinden die Hände waschen, um den Muttertod und den Kindstod irgendwie in den Griff zu bekommen. Der hat sein Lebensende in der psychiatrischen erlebt. Da war die Lehrmeinung einfach nicht der Meinung, dass oder wieder klassisch geozentrisch versus heliozentrisches Weltbild. Ja. Da war die Lehrmeinung falsch. Das veranlasst schon manche Leute zu sagen, naja, die Lehrmeinung war früher falsch, also kann ich dem ganzen Prozess und dem ganzen wissenschaftlichen...
Ja, gut. Aber dann wird das Kind mit dem Badewasser, wie man sagt, ausgeschüttet, oder?
Ja, absolut, natürlich, natürlich. Vor allem, weil Wissenschaft ja nie behauptet, definitive Antworten zu geben oder die Wahrheit.
Ja, wobei, ich gebe dir 100% recht, Wissenschaft in ihrer guten und schönen Form.
Ja.
Wissenschaft als einer der Wege zur Wahrheit und nicht der definitive Weg. Und mir kommt schon manchmal vor, dass es heutzutage falsch verstanden wird von Leuten, aber auch von Wissenschaftlern, die das eben nicht mehr so sehen. Die sagen, nein, mit unseren Methoden kommen wir auf die Wahrheit und alles, was wir nicht zeigen können mit unseren Methoden und was wir nicht mit Experimenten und dem, was wir machen, beweisen können, das kann es dann nicht geben. Und das ist natürlich höchst ignorant, aber mir kommt vor, das gibt es. Ja. So wie du sagst, Wissenschaft behauptet nicht das. Ja, mir kommt vor, manche.
Aber du liest doch selber genug Studien. Es gibt kaum eine Studie, die sagt, es gibt nicht X.
Ja.
Conclusio ist oft, es konnte keine Evidenz gefunden werden, dass X wahr ist oder eintritt oder zutrifft. Mhm. Absence of evidence does not imply evidence of absence, wie wir wissen. Das war ein Anglizismus, ich entschuldige mich, im Wesentlichen geht es darum, dass...
Wir hier nie, in diesem Podcast gibt es nie Anglizismen.
Also. Das ist mir aufgefallen, deswegen möchte ich mich auch gleich hier korrigieren und das auf Deutsch ausdrücken. Nur weil ich nicht beweisen kann, dass es etwas gibt, ist es nicht gleichzeitig ein Beweis, dass es das nicht gibt.
Ja.
Es bedeutet aber nicht, dass es das geben muss.
Ja.
Es ist, wir wissen es nicht. Ich denke, dass viele Menschen ein Problem haben mit den Worten, ich weiß es nicht.
Mhm.
Ich denke, dass viele Menschen ein sehr, sehr starkes Bedürfnis nach Kontrolle haben. Und auch wenn sie es nicht kontrollieren können, irgendwer muss es kontrollieren können.
Ja. Kontrolle und Eindeutigkeit. Dinge müssen klar sein, Dinge müssen einen klaren Ursprung haben, eine klare Einsicht, wie auch immer.
Und wir als Menschen, als vermeintliche Krönung der Schöpfung. Und ähnliches, müssen doch irgendwie einen Einfluss darauf haben. Das heißt, dass es einfach eine Pandemie gibt, die sich unseren Dingen komplett, unseren Möglichkeiten komplett entzieht, ist unmöglich. Daher muss es einen Schuldigen dahinter geben, wer auch immer das sein mag.
Ja,
ob das Bill Gates ist oder irgendwelche Bankiersfamilien oder, weil das macht doch viel mehr Sinn, dass wir Menschen die Macht haben, so etwas zu machen und nicht, dass wir manchen Dingen einfach ausgesetzt sind. Und ich denke, da kommt viel Wissenschaftsfeindlichkeit her. Einerseits aus dem falschen Verständnis für Wissenschaft, aus der Erwartung, Wissenschaft muss richtig liegen. Und wenn sie das einmal nicht tut, dann tut sie das nie.
Ja.
Was ja absolut im Widerspruch mit der wissenschaftlichen Methode steht.
Wieder, das Kind wird mit dem Badewasser
ausgeschüttet. Absolut, vollkommen.
Es ist paradox, So wie du sagst, Wissenschaft in ihrer schönsten Form ist eben so viel Tolles und sie wird so falsch verstanden. Weil aber auch, also das ist die These von dem Buch, was ich gerade lese, was hat uns denn so viel Macht gegeben in unserer heutigen Welt, diese Art die Welt zu sehen, mechanistisch. A führt zu B, führt zu C, wenn ich diesen Hebel umlege, passiert das. Und zu einem großen Teil muss man sagen, hat uns extrem viel Möglichkeiten gegeben in Gentechnik, in Medizin, in whatever, in der Physik, Mechanik, wie auch immer. Aber irgendwann wird es dann einfach zu viel. Irgendwann wird dann diese Art zu denken, wenn ich nur den Mechanismus kenne, kenne ich alles und alles ist perfekt erklärbar. Aber so funktioniert die Welt ja nicht. Und gerade die Physiker paradoxerweise, die krassesten der Wissenschaftler, sage ich jetzt einfach mal so, die sind sich dessen schon lange bewusst geworden. Wenn du da den Großen zuhörst, den großen Namen, den Bohr, den Einsteins, den Heisenbergs etc., die sagen dir alle, okay, wir haben einige coole Dinge erkannt, aber wir wissen, so viel ist absolut unerklärbar. Jenseits unseres Verständnisses ist auf keinen Fall mechanistisch. Die Physik hat es irgendwie gecheckt, teilweise die Biologie, Medizin dann im weiteren Sinne etc., die haben es noch nicht so ganz gecheckt. Die denken immer noch Mechanismus, A, B, C, lineares Denken, sequenziell.
Ja. Wenn wir schon von Büchern sprechen, auch ich bin anderslautenden Gerüchten zum Trotz des Lesens mächtig. Und wenn wir schon von Büchern sprechen, möchte ich Taleb ins Spiel bringen. Und Taleb spricht von Tinkering. Und das ist das, was wir vorhin besprochen haben. Medizin in ihrer Urform, wie übrigens auch die meisten Ingenieurswissenschaften, das Fliegen, das Automobil, sind durch Trial and Error.
Kein geplanter Prozess, kein ins Lab setzen und wir figgern es jetzt aus, sondern we try, we fail.
Ja, und wir erkennen Dinge durch. Ja. Deswegen weiß ich nicht, ob man sagen kann, die Medizin denkt so unglaublich, ich denke, es kommt darauf an, wovon wir sprechen. Sprechen wir von Orthomolekularmedizin? Sprechen wir davon, wie ist das Wort heutzutage, Precision Medicine? Sprechen wir davon, individualisierte Medizin basierend auf einem genetischen Profil zu erstellen? Dann werden wir wohl um ein gewisses mechanistisches Denken kaum herumkommen.
Ja. Heißt ja nicht, dass wir es ausschließen, aber genau das lesen wir in diesen Publikationen immer. Mechanismus, Lines of Code, wenn es um die Genetik geht. Also Wörter eigentlich aus, von mir aus der Robotik, der Mechanik etc., wo Dinge definitiv sequenziell sind. Klar, wenn ich eine Maschine zusammensetze, besteht die aus Teilen und ich weiß genau, wie die Teile miteinander agieren und ich kann dir genau deterministisch sagen, was passiert. Und dieses Weltbild, dieses deterministische Weltbild, wenden wir auch auf komplexe Systeme wie uns als Organismus oder die Umwelt an. Wenn ich nur genug verstehe, kann ich dir genau ausrechnen. Und dann ist die Frage, kann ich das?
Naja, wir haben uns über das Cinefin Framework einmal unterhalten. Ja. Komplizierte Systeme versus komplexe Systeme. Ein moderner Motor ist kompliziert. Ja. Chips, hier, dies, jenes. Trotzdem weiß ich, wenn ich eine Zündkerze austausche oder diesen Chip austausche, passiert X. In den Ingenieurswissenschaften funktioniert das.
Ja.
In der Biologie, im menschlichen Organismus haben wir eine komplexe Situation, in der wir die Wechselwirkungen nicht ganz verstehen, auch nicht unbedingt voraussehen können. A führt nicht immer zu B oder nicht unmittelbar. Der Körper ist systemisch, Organismen sind systemisch.
Ja. Manchmal führt A zu B und dann zu C und C wiederum hat Einfluss auf A, noch bevor es zu C kommt, was dann wiederum einen Einfluss auf B und A und C zugleich hat. Also so ungefähr, so paradox so das klingen mag, so funktioniert teilweise unser Körper. Ja.
Das klingt paradox, aber da sind wir wieder beim Thema multimodales Denken. Und ich denke nicht, dass eine mechanistische Betrachtungsweise per Definition schlecht oder falsch oder unwirksam ist. Denn wie du sagst, sie hat uns, also die Menschheit, in unserer Zeit in die Lage versetzt, sehr viele Dinge zu machen, zum Mond zu fliegen, zum Mars zu fliegen, Atome zu spalten, was auch immer.
Kein Zweifel, orger Scheiß, ja.
So kann man es auch ausdrücken, ja. Es muss Platz für konkurrierende Modelle geben, für Widersprüchlichkeiten vielleicht, darüber kann man diskutieren. Wobei einiges, was wir betrachten, scheint widersprüchlich.
Ja.
Und wir wissen es nicht genau. Deswegen macht es auch Sinn, widersprüchliche Modelle zumindest zu bedenken. aber insbesondere synergistische Modelle. Mhm. Modelle, die, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, du weißt, dass mein Gedächtnis nicht so gut ist, aber...
Was vielleicht an deinem sportlichen Background liegt, über den wir uns auch noch unterhalten können.
Mag sein, oder an meinem fortgeschrittenen Alter, aber...
Jetzt denken die Leute, wow, der ist sicher schon 70.
So fühle ich mich heute. Egal, ich kann dir nicht mehr sagen, von wem das Zitat kommt, aber wir kennen das Zitat, alle Modelle sind falsch, manche sind nützlich. Und ich denke, dass das ein wichtiger Punkt ist, wenn ich mit Modellen arbeite, und wir arbeiten immer mit Modellen, da die Realität zu komplex ist, eventuell sogar zu kompliziert. Immer wenn ich mit Modellen arbeite, sollte ich mir Gedanken darüber machen, welche Stärken und Schwächen hat dieses Modell. Gibt es ein synergistisches Modell, das die Schwächen ein wenig abschwächt oder dem eigene Stärken entgegensetzt? Und welche Synthese kann ich aus diesen Dingen finden? Ja. Und ich denke, dass wenn man sich die Physiotherapie ansieht oder die Medizin, das, wie nennen sie es, physiopsychosoziale Modell,
ja,
ist ein Modell, das in Wirklichkeit aus drei großen Modellen besteht oder zusammenfassbar ist. Aus drei Realitäten oder Abschnitten der Realität, die sich gegenseitig sehr stark beeinflussen.
Also definieren wir es kurz. Es ist die Physiologie, quasi wir als Körper, als unter Anführungsstrichen Maschine, wo Dinge kaputt werden und zusammenspielen und interagieren. Dann unsere riesige Blackbox Psyche, was immer das sein mag, die aber ohne jeden Zweifel einen Einfluss wiederum auf die Physis hat. Und dann die soziale Interaktion, wir als Gesellschaft, wir in Familienverbänden etc. mit anderen Leuten zusammen. Also diese drei Komponenten in Interaktion, wo eins davon zumindest laut manchen Leuten sehr gut erklärbar ist, die Physis, wie wir als Organismus, ja, das ist ja eine Maschine, wahrscheinlich nicht, so wie du vorher schön angesprochen hast, unendlich komplex. Und dann diese beiden anderen Baustellen, Kopf, der Geist von mir aus und das Soziale. Ja.
Mhm. Genau. Und alle diese Aspekte beeinflussen sich sehr stark. Mhm. Und wir sprechen heute von Dingen wie psychosomatischen Krankheiten und Ähnlichem. Und jedes dieser, wie du richtig sagst, jeder dieser Aspekte bekommt seine eigenen Modelle. Wie viele Modelle kennt die Psychologie, die sich nur mit der Psyche beschäftigen? Und wie viele Modelle kennen wir aus der Physiologie? Und ich bin mir sicher, dass es in der Soziologie auch genug Modelle gibt. Und ein Modell, das alle diese Modelle vereint, ein holistischer Ansatz, macht wahrscheinlich Sinn, wenn es darum geht, Menschen in ihrer tatsächlichen Lebenssituation abzuholen und ihnen zu helfen, auch tatsächlich zu gesunden.
Ja, wobei tatsächlich diese vereinende Theorie aufzustellen, dieses vereinende Modell aufzustellen, ist wahrscheinlich sowieso die Aufgabe, die nie erreicht wird, aber zumindest schon mal die Erkenntnis, dass sich diese Dinge notwendigerweise gegenseitig beeinflussen und dass du notwendigerweise alles mit einberechnen musst, ist schon mal nicht schlecht. Und weil du es angesprochen hast, die Leute kommen meiner Meinung nach nicht mehr mit Zweideutigkeit und paradoxen Zuständen zurecht. Wenn etwas paradox ist, wenn sich etwas in sich widerspricht, ist das für die meisten Leute gefühlt und auch für Wissenschaftler ein Zeichen, dass was nicht stimmt. Da ist was paradox, da stimmt was nicht zusammen, das ist contradictory, dann habe ich wohl einen Fehler gemacht und muss nochmal ans Reißbrett. Nicht notwendigerweise. Vielleicht ist einfach nur das ein Zeichen für ein komplexes System, was wir halt nicht final durchschauen können. Ne? Aber Leute sehen Zweideutigkeit und paradoxe Zustände als Zeichen für Fehler. Falsch. Wie siehst du das?
Nein, ich sehe das genauso. Entweder wir durchschauen das System nicht vollständig oder nicht entweder. Wahrscheinlich durchschauen wir das System nicht vollständig.
Mit Sicherheit.
Oder unsere Interpretation, die auf ein Paradox hinausläuft, ist falsch. Vielleicht ist es kein Paradoxon. Ja. Vielleicht ist es ein Zusammenhang, ja, wie du sagst, den wir nicht sehen, nicht abschätzen können.
Ja, irgendwo fehlendes Verständnis. Lukas, du heißt Lukas, by the way, und bist ein MMA-Fighter und inzwischen ein guter Freund und Studienkollege von mir geworden. Kannst du dich vielleicht selber kurz vorstellen? abgesehen von deinem Vornamen, den die Leute jetzt wissen, wissen sie gar nichts über dich. Was sollte jemand über dich wissen, wenn er dich so kennenlernt?
Es sollte niemand etwas über mich wissen. Es ist nicht notwendig, dass jemand etwas über mich weiß. Wer bin ich, dass mich die Leute kennen sollten? Was bin ich für ein Typ?
Weißt du was, ich schmiere jetzt ein bisschen Honig um den Mund und sage, doch, ich glaube, die Leute würden davon profitieren, mit dir zu plaudern und sich auszutauschen. Aber ja, was bist du für ein Typ?
Diese Einschätzung überlasse ich gern anderen Menschen, aber wenn ich etwas über mich sagen soll, ich bin, wie du sagst, Kampfsportler. Ich bin sehr lange im Kampfsport. Das liegt vielleicht auch deswegen, das liegt vielleicht auch daran, dass ich weniger anderes sportlich kann und dass mein Weg zum Sport kein leichter war.
Ja.
Und ja, manchmal bleibt man dann auch bei den Dingen, die man einigermaßen beherrscht, und wenn man das lang genug macht, kommt vielleicht auch was unten raus.
Ich muss jetzt schon einwenden, wenig anderes kann. Das ist, glaube ich, einer unserer mitunter Hauptdiskussionspunkte, wie komplex Kampfsport ist. Ich als klassischer dummer Ausdauersportler, du als Kampfsportler, wir reden ja oft darüber, was muss ich alles planen für einen Athleten, was musst du alles planen für einen Athleten? Also, wie siehst du das?
Ich glaube, dass du mehr planen kannst. Ja. Ich glaube, dass Kampfsport eine chaotischere Umgebung ist.
Ja.
Einerseits aufgrund der Natur des Sports.
Ja.
Den damit verbundenen Risiken. Genau diese Komplexität der verschiedenen Teilaspekte. Kampfsport ist ein breiter Begriff, wir haben darüber gesprochen. Es ist Semikontakt-Kickboxen ist Kampfsport, olympisches Taekwondo ist Kampfsport, Judo ist Kampfsport und Boxen ist Kampfsport und Mixed Martial Arts ist auch ein Kampfsport. Und natürlich gibt es kleinste gemeinsame Nenner von dem Ganzen. Aber
wir haben darüber geredet. Das ist ein wunderschönes Beispiel für Kampfsport, beschreibt all diese Dinge, weil das ist Kampfsport. Und wenn man da mit der Lupe draufschaut, merkt man, dieses Wort bricht komplett zusammen und die Kategorie ergibt überhaupt keinen Sinn mehr.
Überhaupt
nicht. Dein Sport, MMA, ist halt nicht Semikontakt-Kickboxen. Beides ist Kampfsport und beides ist auf keinen Fall das Gleiche, obwohl beides Kampfsport ist. Ein Paradoxon, ne? Und trotzdem ist es wahr.
Nein, das ist kein Paradoxon.
Okay.
Das ist kein Paradoxon, das ist, und auch darüber sprechen wir des Öfteren, das ist ein Resultat aus der Tatsache, dass wir dazu neigen, Dinge in eine Schublade zu stecken und nach dieser Kategorisierung zu bewerten. Und das macht Sinn. Das ist notwendig, um sich schnell einen Überblick zu verschaffen. Allerdings bedarf es manchmal einer Differenzierung. Mhm. Und ich kenne mich ja bekanntermaßen mit Spielsportarten nicht besonders gut aus, aber wenn wir uns das kurz ansehen, Basketball, Fußball, American Football und Baseball sind Ballsportarten. Und ich denke, dass auch hier, natürlich gibt es Multisport-Athletes und Michael Jordan hat dann angefangen, Baseball zu spielen. Ja. Wie erfolgreich das war, weiß ich nicht. Ich glaube, Basketball war besser für ihn. Aber
wahrscheinlich dezent. Ja.
Wahrscheinlich, aber auch hier, selbst Fußball und American Football, ja, beides sind Ballsportarten, keine Frage. Aber da liegen Welten dazwischen. Und Baseball liegen auch Welten dazwischen.
Ja.
Und Basketball, Ausdauersport. Du machst Triathlon,
ja.
Du schwimmst, du fährst Rad, du läufst.
Ja.
Aber selbst hier ist dein Training, welche Distanz läufst du?
Olympische und Halbdistanz.
Halbdistanz. Ja. Ist das Gleiche? Ich kenne mich ja nicht aus. Ich frage einfach naiv. Ist das Gleiche wie Langdistanz oder Ironman oder die Ultra-Endurance-Events mit 36 Stunden?
Ja, ich meine, spannende Frage. Vor einiger Zeit hätte man wahrscheinlich gesagt, da auf beiden auf Welt-Top-Niveau zu sein, ist nicht möglich. Heute zeigen Leute, oder tatsächlich auch schon vor ein, zwei, drei Jahrzehnten haben Leute gezeigt, doch, es ist absolut möglich. Also, um es ganz simpel auszudrücken, irgendwie schon. Irgendwie ist Ausdauersport dann doch das Gleiche.
Okay, spannend.
Anders als bei euch.
Ausdauersport. Ist Rudern ein Ausdauersport?
Ja gut, okay.
Du hast das Skilanglauf
jetzt verglichen, ja.
Okay. Ist Rudern ein Ausdauersport?
Ja, wahrscheinlich.
Ist Skilanglauf ein Ausdauersport?
Ja, auf jeden Fall.
Ist das dasselbe? Oder bedarf das einer differenzierten Betrachtung?
Es bedarf einer differenzierten Betrachtung. Vielleicht ziemlich sicher weniger als bei den Kampfsportkategorien, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, wobei es bestimmt auch da verbindende Elemente gibt. Aber natürlich, die Anforderungsprofile sind unterschiedlicher, keine Frage.
Ja. Du machst MMA, Mixed Martial Arts.
Auch.
Auch. Was ist das? Und wenn du sagst auch, was machst du denn noch?
Okay, Mixed Martial Arts ist sozusagen der Triathlon unter den Kampfsportarten. Mixed Martial Arts ist ein Sport, der den Stand-Up-Kampf, also Boxen, Kickboxen, Thai-Boxen, Karate, wie auch immer man es, aus welcher Stilrichtung man auch kommt, das Ringen und den Bodenkampf, also Jiu-Jitsu, Lutter Livre, Judo, miteinander verbindet, ein sehr liberales Regelwerk hat, aufgrund dieser Verbindung ein paar Elemente beinhaltet, die es in keiner anderen Kampfsportart gibt. Zum Beispiel gibt es meines besten Wissens nach das Cage Wrestling, also das Ringen am Käfig. MMA-Fights finden in der Regel im Käfig statt, auch manchmal im Ring, aber meistens im Käfig. Das Ringen am Käfig gibt es meines Wissens nach in keiner anderen Kampfsportart. Das Ground and Pound, also so archaisch und brutal das klingt, das Schlagen eines Gegners am Boden ist eine... Das ist nicht so einfach, wie alle glauben.
Übrigens ein Beispiel, warum die englische Sprache manchmal einfach besser ist. Ground and Pound klingt einfach geil. Gegner am Boden in die Fresse dreschen. Vielleicht nicht ganz so.
Vielleicht nicht ganz so. Es zeigt aber auch wieder genau einen der charakteristischen Unterschiede zwischen Kampfsport und vielleicht anderen Kampfsportarten. Ja. Wir reden also von einem Sport, in dem ich im Wesentlichen versuche, meinen Gegner entweder bewusstlos zu prügeln oder ihn durch die Gefahr von schweren, bleibenden physischen Schäden, wie einem gebrochenen Gelenk, zur Aufgabe zu bewegen oder ihn bewusstlos zu würgen.
Ja.
Das ist ein Faktor, den man bei einer Trainingsplanung oder auch bei Day-to-Day-Planungen, also im laufenden Trainingsprozess, berücksichtigen muss. Und nicht nur, was akute Verletzungen angeht.
Ja.
Und Wehwehchen, nennen wir es Wehwehchen. Wenn es keine Verletzung ist, ist es ein Wehwehchen. Sondern auch, was bleibende Einschränkungen angeht, die bei Kampfsportlern durchaus ein Thema sein können, wenn es um Trainingsmethoden und Übungsauswahl geht. Du hast mich gefragt, was ich noch mache.
Fair.
Also, ich habe verschiedene Sportarten gemacht, aber meine Basis im Stand, also mein Stand-Up-Stil, ist Shinaji, dass ich bei Ronny Kockert, dem Shinaji-Gründer, trainiere. Und mein Ringen und Boden ist brasilianisches Luta Livre, das ich bei Boban Bosic im K-Gym trainiere.
Ist es so im MMA, dass die Leute meistens im Stand-Up und im Boden, Ground, wie man das jetzt genau nennt, so ein, zwei Hauptstile haben, vielleicht sogar wirklich nur einen, den sie ausfeilen und ausfeilen? Und gibt es dann wiederum Fighter, die ein riesiges Repertoire haben und das zeichnet die aus? Gibt es da gewisse Tendenzen, dass die besten Fighter die sind, die eher weniger oder wirklich nur ein, zwei Stile haben? Was ist denn da so die Tendenz? Und wie sehr hat sich das MMA generell gefunden? Also im E-Sport würde man sagen, was ist die Meta? Was ist das, was alle machen und was am besten ist? Gibt es sowas?
MMA als Sport ist ein Teenager. Ja. Naja, vielleicht mittlerweile in den Twens, aber es ist kein... Was natürlich nicht stimmt.
Okay.
Im antiken Griechenland gab es das Pankratio, also mit allen Kräften, was im Wesentlichen MMA war. Und das war auch einer der ursprünglichen olympischen Bewerber neben Boxen und Ringen.
Ja.
Das heißt, antike Fresken und Statuen von MMA-kämpfenden Athleten zeigen uns, dass das kein neuer Sport ist. Aber sprechen wir von MMA in der heutigen Form. Aha. Ist ein relativ junger Sport. Und gerade die, ich möchte nicht sagen ältere Generation, das klingt wieder so, aber die Leute, die länger dabei sind, ja, tendieren dazu, aus Stilrichtungen zu kommen. Und häufig sind das Leute, die entweder mit dem Stand-up angefangen haben, so wie ich, und dann Boden dazu gelernt haben, oder andersherum aus dem Jiu-Jitsu und dann ihr Stand-up-Game aufgebaut haben. Gerade in Amerika sehr viel aus dem College-Ringen, die dann die anderen Aspekte gelernt haben. Mhm. Heutzutage sieht die Welt ein wenig anders aus. Heutzutage lernen viele angehende MMA-Fighter das Game von der Pike und sind und trainieren MMA.
Ja.
Das ist
als eigenes Ding.
Als okay. eigenes Ding. Aha. Von Anfang an als integrierter Stil.
Ja. Was ist das dann? Wenn MMA doch per Definition Mixed Martial Arts ist, was ist dann der eigene MMA-Stil?
Boxen.
Aha.
Und Boxen fürs MMA,
ja,
sind zwei Paar Schuhe.
Ja.
Es gibt Unterschiede im Schlagen. Hm. Es gibt Unterschiede einerseits aufgrund der Handschuhe, andererseits aufgrund der Distanz, hm, andererseits aufgrund der Tatsache, dass jederzeit ein Takedown erfolgen kann. Hm. Das heißt, ein MMA Striking Coach wird die Elemente aus dem Boxen unterrichten, die sich fürs MMA eignen, wird die Dinge abändern, die sich nicht so gut eignen. Und ähnliches ist mit dem Ringen, zum Beispiel College-Ringen, wenn man sich Freestyle-Ringen ansieht, hohe Hüften, tiefer Schwerpunkt, Kopf tief unten, eventuell eine Hand am Boden. Funktioniert für College-Ringen wahnsinnig gut. Im MMA besteht immer die Gefahr, dass man ein Knie zum Kopf nimmt. Also auch hier wird die Teilmenge des Ringens unterrichtet, die für einen MMA-Kampf Sinn macht, ja, und nützlich ist. Das liegt natürlich bis zu einem gewissen Punkt im Ermessen des Trainers. Mhm. Aber Tatsache ist, dass MMA als Stil im Wesentlichen Teilaspekte jeder relevanten Kampfsportart umfasst.
Ja.
Aber, und das darf man nicht vergessen, besonders auch das Bindeglied zwischen diesen Kampfsportarten nicht außer Acht lässt.
Ja.
Wie gesagt, der Übergang zwischen Schlagen und Ringen, mhm, das Ringen an der Wand,
ja,
der Übergang zwischen Ground and Pound und Submissions. Mhm. Auch hier viele Dinge, die im sportlichen Grappling funktionieren, mhm, sind im MMA aufgrund der Tatsache, dass man schlagen darf oder auch aufgrund der Handschuhe schwieriger.
Mhm.
Das heißt, Grappling fürs MMA lässt einige von diesen Dingen aus, beziehungsweise sichert Positionen eventuell mehr durchs Schlagen. Das heißt, was ist MMA? MMA, die Regeln definieren im Wesentlichen den Stil. Und die Regeln geben vor, welche Strategien,
ja,
machen Sinn,
ja,
und welche,
ja,
nicht so.
In einer Art und Weise ist das, ich mit meinem Wirtschafts-Background, auch freie Marktwirtschaft. Wir haben gewisse Regeln definiert, teilweise gesellschaftliche Regeln, teilweise rechtliche, finanzrechtliche Dinge, und dann sagen wir, halt dich an diese Regeln und jetzt mach. Und der sich durchsetzt, setzt sich durch.
Genau.
Und ähnlich ist es bei euch. Es wurden Regeln definiert und jetzt passieren halt Dynamiken, Leute feilen an gewissen Techniken, man sieht, das ist wirklich geil, das andere ist halt leider nicht ganz so optimal und dann bildet sich was heraus. Aber meine Intuition würde mir jetzt sagen, dass es dann weniger individuell wird, dass sich irgendwann eine Art Optimalstil herausbildet. Sieht man diese Tendenz, das aus, weil das klingt für mich einerseits cool zu sagen, MMA, Alter, all die Kampfsporttraditionen da draußen mit ihrer jahrhundertelangen Historie, man kann davon Mix and Match machen, was man will, und mit seinem persönlichen Stil dann den Gegner bekämpfen, ja? Aber du sagst mir jetzt, es bildet sich halt ein eigener Stil heraus, der vielleicht optimal ist. Klingt für mich irgendwie fast schon schade, ja? Ist es so, wie ich das jetzt verstanden habe? Und B, wie siehst du es?
Mhm. Ich sehe das ein bisschen anders. Denn optimal muss immer im Kontext des Individuums gesehen werden. Mhm. Es gibt Dinge, die funktionieren, und es gibt Dinge, die funktionieren nicht.
Ja.
Und es gibt Dinge, die funktionieren für manche Fighter,
ja,
gegen manche Fighter,
mhm,
und gegen andere nicht,
mhm,
und für manche andere auch nicht. Das heißt, das technische Repertoire eines modernen MMA-Fighters muss sehr groß sein. Ja. Innerhalb dieses Repertoires gibt es selbstverständlich sehr viel Platz für Individualität, für Spezialisierung. Und insbesondere im Profibereich, wo dann auch der Gegner bekannt ist, auch Platz dafür, den Stil situationsgerecht an den jeweiligen Gegner anzupassen.
In gewissen Grenzen wahrscheinlich. Gibt es ein gewisses Schere-Stein-Papier-Prinzip, dass manche Kämpfer aufgrund von ihrer Individualität, ihren Techniken, gegenüber manchen halt einen gewissen Startvorteil haben. Nicht, dass der Kampf jetzt schon vorhergesagt sein muss, aber so ein bisschen Schere-Stein-Papier.
Ja, ja, Schere-Stein-Papier im Boxen, Boxer, Brawler und Swarmer. Also,
nicht, dass ich mich da auskenne, aber okay, alles klar.
Der Boxer ist der klassische Boxer, denke ich, Muhammad Ali, läuft, ist in der langen Distanz, arbeitet über seinen Jab, spielt physisches Schach. Ja. Und besiegt dann mit dem Brawler. Der Brawler ist Mike Tyson. Mike Tyson, etwas langsamer, etwas weniger Finesse in seinen Techniken. Aber wenn ein Schlag trifft, dann...
Ein ausdauernder Tank, der wirklich austeilen kann, der auch einstecken kann.
Der einstecken kann, der aber eventuell mit der Taktik und dem Distanzspiel des soliden Boxers nicht so klarkommt. Und dem gegenüber steht der Swarmer, der sehr, sehr viele Aktionen setzt, vielleicht jetzt nicht die entscheidenden Schläge macht, aber ein sehr hohes Tempo. Wenn der vom Brawler getroffen wird, ist der Kampf schnell aus.
Ja.
Aber er kann den Boxer zusetzen, weil er das taktische lange Distanzspielchen zerstört.
Ja.
So die Theorie, Schere, Stein, Papier. In der Praxis ist niemand der Archetyp.
Fair.
Und ist es, wie du vorhin auch gesagt hast, nicht vordefiniert, wer gewinnen wird. Aber ja, natürlich, es gibt ein gewisses Schere-Stein-Papier-Spiel. Kämpfer sprechen von einem Gameplan. Was ist mein Gameplan? Halte ich den Kampf auf den Beinen?
Ja.
Will ich über die volle Distanz gehen? Will ich über Punkte gewinnen? Will ich zu Boden? Wenn ja, was ist dort meine Idee? Möchte ich submitten?
Ja.
Möchte ich schlagen? Und dieser Gameplan ist sehr abhängig auch vom Gegner.
Ich kann mir vorstellen, du sprichst den Gameplan an, man muss so viel bedenken. Und eine Sache, die du mir mal erzählt hast, teilweise kommen die Kämpfe extrem short notice rein. Hey, in 3 Wochen hast du diesen Orgenkampf, in 5 Wochen, 4 Wochen, schieß mich tot. Wie in Triathlon, in Ausdauersportarten. Ja, wir wissen die ganze Saison schon ungefähr, was wir machen. Wir periodisieren das am Anfang ungefähr durch. Nicht, dass wir jetzt unbedingt einen Jahresplan erstellen, aber wir wissen, ungefähres Highlight hier, alles dazwischen, abgesteckt, Trainingslager, bla bla bla. Bei euch teilweise, übrigens in 3 Wochen Kampf. Klingt für mich als Ausdauersportler heftig. Wie geht man damit um? Ist es überhaupt ein Problem? Und ist es dann nicht irgendwie auch das, was den Sport auszeichnet?
Das spielt sich natürlich in erster Linie in der Profiwelt ab. Insofern hat es mich persönlich noch nicht betroffen, da ich Amateurfighter bin. Aber es betrifft oder hat Leute betroffen, mit denen ich auch arbeite. Man muss sich dann überlegen, nehme ich den Kampf oder nehme ich den Kampf nicht. Replacement-Fighter haben halt häufig auch einfach die Möglichkeit, wenn jemand in einem großen Kampf ausfällt, hat ein Replacement-Fighter häufig die eine Möglichkeit, in eine bessere Liga einzusteigen und besser bezahlt zu werden in der Zukunft. Und das bringt ganz eigene Herausforderungen mit sich. Einerseits natürlich hinsichtlich der Periodisierung. Ist ein Thema.
Ja.
Periodisierung, ein reiner Grundlagenausdauerblock ist vielleicht nicht die optimale Zeit, um in einen
Einen Monat lang mache ich Grundlagenläufe oder was auch immer vielleicht sportspezifischer wäre, wo wir noch hinkommen werden heute. Das 1 oder 2 Monate zu machen, fast ausgeschlossen.
Es kommt drauf an. Ich bin kein Fan.
Ja.
Es wird teilweise, also Blockperiodisierung ist ein Thema. Wenn ein Kämpfer aus so einem Block heraus doch ein Angebot bekommt, ist das ein Problem und kann wirklich ins Auge gehen.
Warum genau? Was fehlt dem Kämpfer dann? Oder sagen wir, er macht jetzt nicht keine Blockperiodisierung, wo er wirklich nur seine Grundlageneinheiten macht und macht gar kein Sparring, sondern er macht halt einen Fokus darauf. Oder was ist generell die Problematik zu sagen, hey, in 3 Wochen ist ein Kampf? Ist es das Einstellen auf den Gegner, was das Bottleneck ist? Oder was ist es denn?
Es ist Einstellen auf den Gegner. Es ist der letzte Schliff, insbesondere auch die der anaerob Laktazid der Ausdauerfähigkeit, die man jetzt nicht immer im höchsten Maß ausgeprägt hat. Mhm. Es kann das Gewicht sein. Vergiss nicht, wir arbeiten in einem gewichtsklassenorientierten Sport. Und Gewichtsmanagement ist ein großes, großes Thema. Und ich habe euren Podcast gehört zum Thema Better Nutrition. Und da ist es darum gegangen, dass Gewichtsmanagement ja nicht nur abnehmen heißt, sondern oft auch zunehmen. Ich kann dir im Kampfsport sagen, im Kampfsport ist es fast immer abnehmen. Denn auch das Weight Cutting, also das rapide Abnehmen von viel Gewicht, ist ein Thema. Und wenn man jetzt, keine Ahnung, deutlich mehr als 10% über seinem Kampfgewicht ist, kann auch das ein Bottleneck sein.
Das ist eine eigene Subwissenschaft, oder? Das Weight Cutting, wo ich mich persönlich mit 0,0% Einblicke in Kampfsportarten immer gefragt habe, warum denn unbedingt? Warum? Also die Leute sind ja schon sehr gut im Weight Cutting. Also quasi die Abnahme der Performance zu minimieren und trotzdem die Abnahme des Gewichts dementsprechend zu optimieren, ja? Da frage ich mich, warum? Ist es nicht im Schnitt besser, mich auf meinem Durchschnittsniveau zu bewegen und selbst dieses extrem Short-Term Weight Cutting, was ja dann doch meine Performance minimiert, einfach wegzulassen? Warum ist das so ein großes Ding? Einfach weil es funktioniert? Einfach weil man gemerkt hat, es bringt's einfach in kürzester Zeit nochmal ordentlich Gewicht loszuwerden, auch wenn meine Performance eventuell tankt? Oder macht's einfach jeder?
Sowohl als auch. Früher wurde vielleicht der Weight Cut gemacht, um einen Vorteil zu haben. Heute ist er oft notwendig, um keinen Nachteil zu haben. Tatsache ist, das ist eine unbeliebte Wahrheit in der Kampfkunst. Und viele, es gibt noch immer einige Trainer, die der simplen Realität nicht ins Auge sehen wollen, dass Kraft und Gewicht im Kämpfen ein Vorteil sind.
Ja.
Wäre dem nicht so, gäbe es keine Gewichtsklassen im Kampfsport. Ja. Das war so. Betrachtet man UFC 1, gab es keine Gewichtsklassen. Aha. Da waren Sumo-Ringer in der gleichen, also Tyler Tully in der gleichen, im gleichen Turnier wie Royce Gracie.
Das war ein echter Sumo-Ringer, ein klassischer aus dem Sumo-Ring kommender Kämpfer, der geil.
Ja, ja. Hat in den ersten 30 Sekunden verloren, also war gemacht.
Okay.
Man muss dazu sagen, dass da noch niemand genau gewusst hat, was er tut, außer vielleicht Gracie und Shamrock. Aber Tatsache ist, es gibt Gewichtsklassen, um leichtere Fighter zu schützen. Und es gibt immer wieder Rufe aus der MMA-Szene und Forderung ist zu viel gesagt, aber die vielleicht halb ernst gemeinte Idee, die Gewichtsklassen wieder abzuschaffen.
Oder weniger zu nehmen. Nicht abschaffen, aber vielleicht zumindest die größten und gröbsten Unterschiede, so wie du sagst, ganz leichte Kämpfer für den ganz Orgen schützen.
Ja, wobei der bessere Weg, wenn man das Weight Cutten wegbringen wollte, wahrscheinlich wäre, mehr Gewichtsklassen zu machen. Aber das ist ein anderes Thema. Aber ja, Tatsache ist, Kraft und Gewicht spielen beim Kämpfen eine Rolle.
Ja.
Wer sagt, dass das nicht so ist?
Ist Weightcutting unbeliebt bei Fightern?
Ja, natürlich.
Finden die das scheiße, wenn sie jetzt wissen, dass demnächst wieder ihre 50 Sauna-Sessions anstehen und schieß mich tot, was alles gemacht wird?
Ja, natürlich. Das macht niemand gern. Das ist ein böser Prozess.
Der auch deine Performance tankt, oder? Ich meine.
Ja, kommt darauf an, wie viel Zeit vorm Weigh-In ist. Und das handhabt jede Organisation anders.
Ja. Also Weigh-In, dieser große Prozess, der auch gerade in der UFC richtig zelebriert wird, wo Leute auf die Waage steigen. Ganz medial aufbereitet etc., oder?
Genau, wobei die UFC ja mittlerweile vorm medialen Weigh-In einen echten Weigh-In hat, um den Kämpfern mehr Zeit zu geben für Rehydration.
Ja. Und weil die gemerkt haben, das ist schon ziemlich hardcore, wenn die wirklich bis zur letzten Sekunde da das Maximum an auch Waterloss rausholen.
Ja, und wenn man sich ansieht, dass Khabib, ich erinnere mich nicht mehr, das ist leider mein mein Erinnerungsvermögen, aber Khabib war nach einem Weigh-in einmal am Weg ins Spital und hat seinen Kampf absagen müssen, weil er so hart gekattet. Also das kann auch schon ins Auge gehen, aber Tatsache ist, gerade wenn wir von Ringen und Boden sprechen, spielt das eine sehr große Rolle. Ja. Auch wenn wir im Stand spielt es ein bisschen weniger eine Rolle, aber auch da ist Reichweite schon ein Thema. Ja, also das kann ein Bottleneck sein, die Einstellung auf den Gegner kann ein Bottleneck sein, die, wie gesagt, der glykolytische Enzympool kann ein Bottleneck sein.
Also auf den glykolytischen Enzympool gehen wir natürlich in den nächsten 3 Stunden noch näher ein, da freue ich mich schon drauf. Du sagst oft, dass die weiche Masse zwischen deinen Ohren nicht mehr so gut funktioniert, ob all der Schläge. Ich würde es eher anders darstellen. Trotz all der Schläge scheint die weiche Masse zwischen deinen Ohren immer noch erstaunlich gut zu funktionieren. Also irgendwas hast du richtig gemacht.
Immer in Relation dazu, welchen Maßstab man setzt. Also
immer alles relativ. Gemäß. Wir wissen auch nicht, Counterfactual, was wäre sonst möglich gewesen. Ja. Vielleicht würde schon Lukas Pezenka PhD vor mir sitzen, wenn es anders wäre.
Oder auch nicht.
Oder auch nicht. Aber zu dem Thema ganz kurz, bevor wir auf die eine Sache eingehen, die mir alle gesagt haben, das soll ich dich bitte fragen. Was ist sonst dein Background? Also wann hast du begonnen mit MMA eigentlich? Wie viele Jahre ist das her? Wie lange machst du das schon? Und was hast du sonst so gemacht? Auch ausbildungstechnisch. Das war Teil 1 meiner Unterhaltung mit Lukas Pezenka. In Teil 2 reden wir ein bisschen mehr über seinen Background im MMA und Kampfsport generell. Danach tauschen wir uns ein bisschen aus, wie wir die Unterschiede zwischen Kampf- und Ausdauersport sehen, beziehungsweise wo auch Gleichheiten herrschen. Wie können wir mit unseren Athleten noch besser individuell arbeiten, wenn wir vor diesem riesigen, komplexen Problem des Individuums stehen? Wie du auf dein Training reagierst. Lukas teilt mit uns einen der, meiner Meinung nach, coolsten und besten Ansätze, wie ein Coach mit seinen Athleten trainieren und leben muss. Wir hoffen, ihr hört nächstes Mal wieder rein und holt euch wertvolle Tipps und Tricks für euren Trainingsalltag ab. Rework.